willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Du, er nimmt jetzt auf über den Aufnahmeknopf.
Bist ja schon halber der Tontechniker.
Ich bin Mimi.
Und in diesem Sinne, hallo zur neuen Folge.
Herzlich willkommen. Das war jetzt ein super Einstieg.
Es war ein super Einstieg. Ich habe gedacht, wir nehmen das einfach gleich.
Ja, das passt schon so.
Ja. Du. Und jetzt dann noch das coole Thema, was wir uns heute überlegt haben.
Ja, was haben wir uns heute überlegt, Lisa?
Du darfst beim Spar auf dem Behindertenparkplatz stehen.
Ja.
Und
voll cool, gell?
Gerechtfertigt.
Das stimmt.
Also es braucht dir da keiner angehen und sagen, hey, der parkt immer da.
Das stimmt
in
nicht
der
ganz.
Ersten VIP-Reihe.
Ja, also offiziell ja, aber ich habe kein Parkbäckerl gekriegt.
Du hast kein Park.
Nein.
Wieso?
Weil ich es nicht beantragt habe.
Ach so. Aha, dann darf sie doch nicht stehen.
Nein. Nein, aber so Holwart darf ich draufstehen.
Okay, also parkst du dann immer so zwischen zwei. Du bist es immer. Zwischen zwei Parkplätze parkt.
Genau.
Aber Margarita, warum?
Wieso warum
könntest du das beantragen?
Also, durch meine Erkrankung haben mich immer wieder mal Leute darauf angeredet, also ärztliche Seite oder auch so in Gruppen, wo wir so ein bisschen einen Austausch haben, die was mehr an Betroffene beinhaltet, die einfach gesagt haben, man sollte eine begünstigte Behinderung ansuchen.
Mhm.
Und ich habe mir am Anfang gedacht, na sicher nicht, ich meine, ich bin ja nicht...
Es klingt einmal ein bisschen abschreckend, wenn man sich denkt, okay, falle ich da wirklich ein in diese Gruppe der begünstigt Behinderten,
dann genau.
Hat man irgendwie einen Stempel und man stellt sich das irgendwie ja vielleicht anders vor, wie es ist.
Ja, und ich habe gesagt, ich bin ja kein Mensch mit einer Behinderung jetzt so, was jetzt für mich irgendwie offensichtlich oder für jemanden offensichtlich war. Und das war einfach eine extreme Hemmschwelle. Aber es ist jetzt wirklich, ich sage jetzt sicher, eineinhalb Jahre bin ich immer wieder mal darauf angeredet worden, ob ich es nicht machen möchte und probieren möchte. Und es ist ja noch nicht so überbekannte Erkrankung. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, was soll denn das sein? Aber irgendwann, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich mir dann überwunden und habe dann gesagt, gut, ich mache das jetzt aus diesem Grund, weil natürlich finanziell das auch ein Thema ist, wenn ich monatlich 180 Euro für meine ganzen Vitamin- und Zusatzpräparate in den Wind schieße. Ich meine, für mich gut, körperlich braucht man nichts reden, aber trotzdem ist es ein finanzieller Punkt, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht kann ich ja irgendwas daraus bewirken, weil es gibt andere Leute, die sich jegliche Zuckerln aus dem Topf vom Vaterstaat ausnehmen und deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht ich? Weil ich gehe auch ganz brav arbeiten und vielleicht habe ich auch mal die Chance, und irgendwas zu kriegen. Aber es war definitiv eine Überwindung. Und bei mir im Unternehmen gibt es eine Beratungsstelle und an die habe ich mich gewendet. Und man muss einfach dazu sagen, in Österreich ist das regelt das Behinderteneinstellungsgesetz, die Rechte und für die Pflichten für diesen Personenkreis. Und es ist ja so, dass die Definition ist, ein Personen mit einem muss von einem behördlichen Person einen Behindertengrad festgestellt werden. Und ab 50% hast du richtig gute oder richtig viel Nutzungen und Rechte und Pflichten, muss man sagen. Alles drunter ist dann so eine Aufstaffelung und du hast eben ab einem gewissen Grad hast du einen Kündigungsschutz oder wird ein bisschen berücksichtigt, sagen wir mal so. Dann
also ab 50% hast du einen Kündigungsschutz im Unternehmen. Davor kann ein Unternehmen das freiwillig vergeben.
Genau.
Weil viele vergeben es auch schon bei 30% zum Beispiel. Aber ab 50% ist es auch gesetzlich vorgeschrieben und es gibt auch ein paar Steuervorteile, weil man einfach weiß, dass diese Personen, die eben zu diesem Personenkreis der begünstigt Behinderten zählen, dass die vermehrt Ausgaben haben für ihre Gesundheit oder um die Gesundheit zu erhalten. Und damit man das quasi ein bisschen abfedert, gibt es eben auch diese Steuervorteile.
Genau, und ab dem 25. Grad der Behinderung hat man eben diese Vorteile bei der Lohnsteuer und da hat man so einen Freibetrag, wo ich dann einfach sagen kann, ich könnte diese Rechnungen von meinen Vitaminen und Zusatzpräparaten dort einreichen und ich quasi kriege das Geld dann dort einfach zurück. Und das ist eine super Sache. Und einen Zusatzurlaub kriegst du. Das ist auch gestaffelt von wie viel Prozent du bekommst, wie viele Urlaubstage du kriegst quasi.
Genau, für alle, die das vielleicht nicht wissen, also es wird in Prozent angegeben oder berechnet. Und man geht dann hin zu einem Amtsarzt, der hat da quasi eine Checkliste. Man bringt alle medizinischen Befunde mit. Und dann kann es sein, dass man etwas kriegt für, keine Ahnung, wenn man Rückenschmerzen jetzt hat oder vielleicht einen Bandscheibenvorfall oder mehrere Bandscheibenvorfälle gehabt hat. Oder irgendwelche Abnutzungserscheinungen, Arthrose Osteoporose, oder ist ja egal, wenn man, also die ganzen, alle Befunde, alle Diagnosen werden dann quasi gewichtet, zusammengezählt und dann ergibt sie ein bestimmter Prozentsatz.
Genau.
Und anhand von dem Prozentsatz ergeben sich dann bestimmte Vorteile.
Genau, und es gibt welche, die sind befristet für gewisse Zeitfenster, wo die sagen, sie glauben, dass das wieder besser wird, sondern du hast nicht jetzt da Hausnummer 50% Behinderung oder den Grad erreicht und es kann sein, dass du es unbefristet kriegst, wo du sagst, na, da verändert sich nichts und...
Das ist eine chronische Erkrankung, die wird eher schlechter wie besser zum Beispiel. Genau. Und dann kann es sein, dass das einfach wieder evaluiert wird und dass man dann sogar mehr Prozente noch einmal kriegt.
Ja, genau.
Und... Ja, das Einzige, also ich habe durch die Arbeitsmedizin oder durch meine Tätigkeit im Bereich der Arbeitsmedizin damit schon immer oder schon öfter jetzt zum Tun gehabt. Und das System, gerade wenn es so wirtschaftlich schwierige Jahre sind, muss ich sagen, kommen natürlich viele und versuchen da das vielleicht auch ein bisschen zum Ausnutzen. Also man hat natürlich auch wieder diese schwarzen Schafe.
Ja.
Dabei, die sagen, ja, sie möchten irgendwie auf die 50% kommen oder auf diesen Prozentsatz, wo die Firma dann quasi diesen Kündigungsschutz vergibt. Mhm. Weil sie einfach Angst haben vielleicht, dass sie eben den Job verlieren.
Ja.
Und die wollen dann quasi ein bisschen so unkündbar werden.
Ja.
Also die hat man natürlich auch.
Ja.
Aber ich habe auch ganz viele Patienten gehabt, wo es auch wirklich ausgezahlt hat, dass die das machen.
Mhm.
Also ich kann mich noch an eine Dame erinnern, die war Ü50 und die hat mehrere akute Bauchoperationen gehabt. Dann ganz schlimme Verwachsungen und die hat darunter richtig gelitten. Und sie war dann auch beim Amtsarzt und sie hat aber, ich glaube, 10% oder 15%, also wirklich minimal gekriegt.
Ja, und was eine Frechheit ist.
Was eine Frechheit ist. Also sie hat neben diesen Bauchgeschichten auch noch ein paar andere Sachen gehabt und sie hat richtig wenig Prozent gekriegt. Also mit dem hat man nicht gerechnet. Und das ist halt arg, weil das ein bisschen drauf ankommt, zu welchem Amtsarzt, dass man hinkommt. Und das ist arg, weil sie haben zwar schon so eine Checkliste natürlich, aber prinzipiell schätzt es dann natürlich dieser Arzt ein und gewichtet das ein bisschen. Und da habe ich auch von den Patienten schon die wildesten Geschichten als Rückmeldung gekriegt. Also, dass die Amtsärzte überheblich sind, dass die überhaupt nicht freundlich sind. Also ich habe selten eine Patientin oder einen Patienten gehabt, der positiv gestimmt zurückgekommen ist.
Das ist schlimm.
Die meisten waren richtig, richtig entsetzt, wie mit ihnen da umgegangen ist. Weil es natürlich auch diese schwarzen Schafe gibt und die werden sicher auch viele sehen und da werden sicher viele Leute sein, die das ja eigentlich nicht beantragen brauchen, sage ich jetzt einmal. Aber wie dann mit den Leuten umgegangen worden ist, und das habe ich wirklich von mehreren Patienten gehört, es ist schon richtig wild.
Ja, und
mit... Ich weiß nicht, dass ich vor deinem Termin, habe ich zu dir gesagt, pass auf, das ist oft wirklich ein rauer Umgangston dort.
Ja.
Und ich habe da nichts Gutes gehört, egal auf von welchem Bezirk, das ist wirklich belohnabhängig. Ich habe da selten was Gutes gehört. Ja, und es ist dir dann leider auch nicht gut gegangen bei dem Termin.
Nein, aber man muss ja dazu sagen, da kommen wir jetzt gleich zu meinem Termin, mit diesen Geschichten traut sie dann immer weniger, die Leute dann hinzugehen und man sagt, okay, ich muss ehrlich sagen...
Aber gerade die Leute, die wirklich verdienen würden, also die da wirklich einfallen, die man eigentlich ansprechen würde, die Zielgruppe.
Ja, genau.
Genau, die geht dann nicht.
Und ich habe mir gedacht, ja, ich kenne mich ein bisschen aus mit taffere Ärzte oder sonst irgendwie.
Ja, du hast wie gesagt, ich bin ja eh nicht auf den Mund gefallen.
Ja, genau.
Das geht schon.
Ja, gegangen ist es nicht, gell?
Nicht gut gegangen.
Nicht gut gegangen.
Nein, ich war dann auch komplett fertig, nachdem du mir da die Sprachnachricht geschickt hast.
Also ich muss...
War ich mega geschockt. Man hat da richtig gemerkt an deiner Stimme, wie fertig dass du bist. Und ich war echt... Also das war die schlimmste Geschichte, was ich bisher gehört habe.
Also es ist ganz wild. Erstens, man muss dazu sagen, das System weist dir oder gibt dir, so wie du gesagt hast, einen Facharzt zu, wo du hingehen musst. Also du kriegst einen Brief... Ganz gut, also du musst das alles ausfüllen, dann kriegst du einen Brief und dann sagst du, gut, eine Einladung. Es gibt aber auch Bescheide, die nur aufgrund von deinen Befunden, also da siehst du nie einen Arzt, gibt's auch, aber die müssen eher so einschlägig sein, dass sie sagen, naja, das bringt mir nichts, wenn ich den jetzt anschaue.
Ja, das sind so bestimmte medizinische Diagnosen, wo man einfach weiß, okay, der muss dementsprechend beieinander sein.
Genau.
Also es sind ganz einschneidende, oft eine lebensverkürzende Diagnose schon.
Also das ist dann nichts, wo, also das kannst, also das ist eher seltener, sonst kriegst du einen netten Brief, wo dann drin steht, ja, haben wir zur Kenntnis genommen, du suchst das an und du kriegst eine Vorladung. Und mit dieser Vorladung musst du dorthin marschieren zu deinem Arzt. Man muss dazu sagen, was ich von vornherein einfach wahnsinnig verurteile, man wird nicht zu einem Arzt, der sich vielleicht mit einer Diagnose auskennt, zugewiesen. Ich bin mit meiner gynäkologischen Erkrankung zu einem Orthopäden gekommen, beziehungsweise einer Orthopädin. Das ist schon für mich das allererste, was ich definitiv verurteile, weil wie kann der alles schön und gut, dass der eine Checkliste hat und so weiter. Nur der hat null Tau, was das bedeutet.
Ja.
Und genau so war das. Ich bin dort angekommen. Erstens mal habe ich mir gedacht, ich bin so oder so in einem Geisterhaus, da war einfach niemand war dort. Und dann habe ich die Tür gefunden, wo ich hin habe müssen. Dann habe ich mich vorhin hingesetzt. Man muss aber dazu sagen, ich habe schon eine ganz wirklich bescheidene Nacht hinter mir gehabt. Ich habe ziemlich weh gehabt, habe meinen Reizdarm ziemlich ausgelebt in der Nacht. Ja. Und habe die ganze Nacht wenig geschlafen und habe mehr im Stehen und am WC verbracht, muss man wirklich sagen. Und habe mir gedacht, gut, ich quäle mich da jetzt einfach hin, ist ein wichtiger Termin. Und habe mir vorbereitet, meine ganzen Befunde mitgenommen. Und dann sitze ich da vorne und da steht eben schon ein Zettel, bitte nicht anklopfen, Sie werden aufgerufen. Und dann kommt diese Ärztin raus und ich war die erste Patientin, weil es hat gerade erst aufgesperrt, das Ganze. Und das heißt, sie war jetzt nicht überfordert, weil sie schon die 50. Patientin oder Patienten dort angeschaut hat. Und das Allerliebste, was ich hasse, wenn du mit deinem Familiennamen aufgerufen wirst.
Mhm.
Also nicht guten Morgen, sondern irgendwas, sondern Maya, Hubert oder sonst irgendwie. Also wirklich so, Herr Max Mustermann oder sonst irgendwas.
Ja,
aber ja. Ist so, also das habe ich mir gedacht, okay, gut.
Wieso ruft sie die auf? Und
ich war die Einzige. Ich war einfach die Einzige. Nicht, dass die fragt, sind Sie die Frau XY? Und dann sage ich, ja. Und kein guten Morgen, kein gar nichts. Und ich dachte, okay, na, das wird was. Dann gehe ich in diesen Büro, Untersuchungszimmer. Man weiß es nicht so ganz genau, wie sie das definieren, laut Raumplanung, weil das war nicht Fisch und nicht Fleisch. Dann bin ich dort reingekommen. Dann habe ich nicht gewusst, okay, sagt sie, hinsetzen bei den zwei Sesseln und da war so eine dicke Linie, so ein schwarz-gelbes Band, wo sie gemeint hat, diese Absperrung bitte nicht übertreten. Und ich denke mir, okay, ich meine, was habe ich vor? Ich meine, so wie, keine Ahnung, beim Zug, bitte Achtung, Zug fährt ein, bitte nicht die gelbe Markierung, eher gemeinte Gap. Genau, aber ich habe mir gedacht, naja, habe ich nicht vorgehabt, dass ich die überschreite, aber sie so, bitte da, hat sie gleich rumtan und hinsetzen. Dann habe ich nicht gewusst, wo ich meine Tasche hinstellen soll, weil der Boden war dreckig, der Sessel neben mir war dreckig, ich habe meine Tasche gehalten dann, gell? Weil ich mir gedacht habe, naja, die war aber doch jetzt, ich meine, keine überteure Taschen, aber mir war es zu dreckig, der Boden, dass ich meine Tasche dort abstelle.
Okay, arg.
Dann hat sie mich angeschaut und dann hat sie gesagt, wollen Sie ein Backpickel haben? Und dann habe ich gesagt, bitte was? Dann sagt sie, naja, sind Sie da wegen einem Backpickel ansuchen? Und dann habe ich gesagt, was für Parkpickel geht's denn überhaupt?
Und dann sagt ich hab nicht in der Tiefgarage parkt, ich brauche keine Ausfahrtpickel, danke.
Weil ich mir gedacht habe, was willst du von mir? Und Kamu und Kama, warst du eine unfreundliche Person. Und dann habe ich gesagt, nein, es geht nicht um das, gell? Und dann hat sie gesagt, ja. Dann hat sie in zwei Sätzen vorgestellt, sie ist die Frau so und so, ist Orthopädin und macht jetzt ein Gutachten mit mir. Und dann hat sie gesagt, na, ich habe gesehen, welche Befunde sie eingereicht haben. Ich kann ihnen aber gleich sagen, Kinderlosigkeit ist keine Schwerbehinderung. Dann sage ich, bitte?
Also das ist für mich so eine arge Aussage.
Wild gewesen.
Also, weil ich das gehört habe bei der Sprachnachricht, mir sind wirklich die Tränen in die Augen geschossen.
Ja.
Weil ich mir gedacht habe, was ist das für eine Frechheit, das zu sagen.
Ich habe diese Frau gegoogelt danach. Die hat selber zwei Kinder. Das muss ich mir wirklich sagen. Und nein, wirklich. Und ich dann habe dann echt gesagt, bitte, um was geht's denn? Dann sagt sie, nochmal, ich habe nachgelesen, ihre Krankheit ist ziemlich blöd, aber Kinderlosigkeit ist keine Behinderung, wegen dem brauchen sie nichts anzusagen. Sage ich, Entschuldigung, aber wegen dem sitzt sie nicht da. Und vor allem, die Kinderthema ist da überhaupt kein Thema, wo ich mir denke, die hat keine Ahnung.
Das geht nicht eine.
Nein, ja. Überhaupt nicht. Ich bin dort echt gesessen und du warst, Lisa, ich bin schlagfertig. Gell? In diesem ganzen Gespräch habe ich mich, ich glaube, noch nie so dreckig behandelt gefühlt und wirklich wie ein der letzte Mensch auf diesem Planeten. Also wirklich, ich mich selten so schlecht gefühlt und es ist weitergegangen, dieses Ding. Dann hat sie mir gesagt, naja, ich ein bisschen gegoogelt ihre Erkrankung und dann denke ich mir,
sie hat gegoogelt.
Scheiße.
Hat sie im Studium nicht gehabt?
Nein.
Oder hat sie was anderes studiert?
Nein, sie hat gegoogelt, wo ich mir denke, da sind wir schon ganz falsch, gell? Also ich brauche, wie soll der mich oder die mich einschätzen können, wenn die nicht einmal weiß, um was es geht? Muss man ganz klar sagen.
Dann, dass sie ja noch sagt, da habe ich googelt. Okay. Googeln wenigstens heimlich.
Ja.
Verraten es keiner.
Nein. Und dann hat sie nachgefragt, Operation. Also es ist so ein bisschen die Anamnese durchgegangen, gell?
Ja.
Dann hat sie gefragt und hat wegen einer Fuß-OP und was weiß ich, was mal Sehnen-OP, weil ich gehabt habe, Befund, hat sie dann noch gesagt.
Mhm.
Und dann sage ich, ich habe keinen Befund da. Das ist im Jahre Schnee gewesen, habe keine Beschwerden. Und sagt sie, schaut sie, noch einmal, ich brauche einen Befund. Und dann sage ich, noch einmal, das ist jetzt nicht Thema, warum ich das eingereicht habe. Ich kann das sehr gern nachreichen, aber ich habe nicht mein Lebensakt alles mit, weil mir das nicht bewusst war, sondern da sind nur Befunde, die was zu dem Thema waren, musst mitnehmen. Und das, mein Fuß passt.
Und der aktuelle.
Ja, genau. Und ja. Nicht von 2000.
Und wenn es dann heißt, ja, ich habe den Befund mit, aber ich habe keine Beschwerden mehr, ich meine, es bringt ja nichts.
War ihre Wurst, ich glaube, weil es da umgegangen, weil sie da hätte sie sich auskennt.
Was Orthopädisches.
Ja, da hätte genau. sie sich auskennt. Aber im Endeffekt habe ich ihr das erklärt und dann hat sie das halt immer tipselt und dann habe ich ihr nachhinein Befunde gegeben, was aktuell waren, weil ich war zwischenzeitlich wieder bei 3 Ärzten oder bei 3 Terminen und dann ein Labor auch und hin und her. Dann fragt sie mich, warum ich so oft bitte zu einem Arzt gehe.
Okay.
Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt in einer Behandlung und mir geht's nicht so gut und da werden Dinge einfach gecheckt, aber das steht eh alles im Befund drinnen. Sagt sie, aber so oft müssen sie da jetzt einfach ins Krankenhaus oder zu einem Arzt. Dann denke ich mir, ich meine, was will sie denn jetzt da von mir? Und sage ich, ja, mir geht's halt einfach auch nicht gut, gell?
Ja.
Und es kann ihrer voll wurscht sein, wie oft ja, das und sie war.
Das sind ja oft Überweisungen. Also der eine ja, überweist ja zum anderen. Also bitte.
Eine Laborkontrolle, dann ist ein MR, dann war eine Befundbesprechung. Das waren halt einfach die aktuellen Bohnen. Und dann habe ich.
Ja, das ist ja ein normaler Prozess.
Ja, voll, aber sie hat es nicht gecheckt. Und dann hat sie mein Labor angeschaut und sagt sie, ja, der Wert passt nicht. Und dann sage ich, logisch, das ist aufgrund von meiner Erkrankung, dass der Wert nicht in der Norm ist. Also diese Frau hat sich aufgrund von meiner Erkrankung nicht ausgekennt, gell? Also null. Und dann, muss ich ehrlich sagen, hat die immer so weiter getan und sie hat immer geredet mit mir, unter aller Sau, muss man wirklich sagen. Und irgendwann hat sie wieder die Anamnese weitergeführt, weil das war gar nicht so strukturiert, wie ich das so empfunden habe. Dann sagt sie, Kinder, und dann sage ich, nein, noch nicht, also ledig und keine Kinder. Und dann sagt sie, ah ja, stimmt ja, aufgrund von ihrer Erkrankung ist das ja schwer. Dann sage ich, jetzt sage ich Ihnen noch einmal was. Ich bin nicht da, weil ich keine Kinder habe. Ich kann Ihnen sagen, ich habe noch nicht probiert, überhaupt Kinder zu kriegen. Wir sind da von einer Diskussion, von wem wir gar nicht irgendwie reden.
Und es geht ihr auch nichts an.
Nein, ist nichts. Und ich war
das
wirklich...
Das hat mit der Begutachtung nichts zu tun.
Nein, und dann sind wir auf mir gesagt, sie beschäftigt sich halt am meisten und dann hast du ein bisschen was erklären müssen und dann habe ich auf aufgrund meines Reizdarms angehen müssen. Gell? Dann sagt sie, steht nirgends drin, ich habe keinen Befund von einem Reizdarm. Dann sage ich, naja, aber das ist ein Symptom von meiner Erkrankung, der Reizdarm. Ich habe keinen Befund, schaut sie mir an und deswegen nehme ich das nicht mit ein. Dann sage ich, ja, aber das gehört zu meiner Erkrankung dazu, das ist ein Symptom und das macht mich Beschwerden. Ich habe Verwachsungen im Darm und wo auch immer, aber das, sagt sie, ja, dann schreiben wir das halt auf, aber Befund habe ich nicht, aber wir werden es nicht so zur Wichtigkeit nehmen, weil es keinen eigenen Befund gibt. Sage ich, es steht aber im gynäkologischen Befund immer drinnen. Na, aber sie waren ja nie beim Spezialisten wegen Reizdarm, sage ich, muss ich das gehen, wenn das der Grund, wenn ich weiß,
man die Ursache eh kennt. Ja, genau.
Hat sie nicht gecheckt.
Was soll der dann der Spezialist sagen?
Hat sie nicht gecheckt, muss ich wirklich sagen. Und ich bin echt in dem Raum gesessen und mir sind wirklich die Tränen runtergeschossen. Ja,
weil es so respektlos echt, war.
Es war so respektlos und vor allem allein, wo ich mir denke, ich habe so eine bescheidene Nacht hinter mir. Ich bin zweimal wo zwischendrin zeitlich habe ich aufs Klo rennen müssen, weil ich den Weg gar nicht hingeschafft habe, muss ich ehrlich sagen.
Nein, du hast wirklich arge Beschwerden und er tut das so ab.
Ja, und ich verstehe.
Es wäre nichts.
Ich verstehe das, so wie du auch gesagt hast. Es sind ganz viele Leute, die da drin hocken. Nur es ist nicht fair, wenn 10 Leute da sitzen, 8 wollen einfach nur irgendwie was ausschinden und 2 haben wirklich was und die werden einfach nur abgeschustert und gesagt, ach, die haben ja alle nichts, das sind ja alles nur Weicheier mit Anführungsstrichen. Also ich muss wirklich sagen, es war wirklich wild und es ist das ganze Gespräch so durchgerannt, wirklich.
Und wie lange hat es gedauert? Ich glaube, eine Stunde oder was dauert das circa, oder?
Es hat nicht einmal eine Stunde gedauert.
Okay.
Es hat nicht einmal eine Stunde gedauert, aber das ist für mich vorkommen wie ich glaube, ich war in einer halben Stunde fertig. Und dann sind wir eben nämlich zu dem Punkt, nämlich auch gekommen zum Schluss, hat sie gemeint, ja, jetzt bin ich fertig mit meiner Befragung und jetzt gibt es eine körperliche Untersuchung. Und dann schaue ich es an und sage, wo wollten Sie mich untersuchen? Und dann sagt sie, tipselt sie laut und sagt sie, Patientin verweigert körperliche Untersuchung. Sage ich, Entschuldigung, ich verweigere nichts. Ich habe einfach nur gefragt,
Wo?
Wo? Wie? Ich habe ein gynäkologisches Problem. Ich meine, sie gesagt, naja, ich bin Orthopädin, ich hätte sie einmal gern so durchgeschaut. Sag ich, ich habe aber körperlich jetzt so nichts, was sie mir abdacht.
Sie hätte sie gerne einmal durchgeschaut. Ich mein, wie beim Katalog, also machen wir mal.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann sagt sie, gut, Patientin verweigert die Untersuchung. Und dann war ich schon echt, ich war schon so narrisch, muss ich wirklich sagen, wo ich dann gesagt habe, bitte, dann dokumentieren Sie, Patientin verweigert die Untersuchung, weil ich lasse mich von Ihnen nicht gynäkologisch untersuchen, habe ich dann nur drauf gesagt. Und dann hat sie dann eh nicht drauf reagiert und ich muss auch ehrlich dazu sagen, diese Ordination, dieser Schreibtisch, der dort war, der war voll angekrammelt mit 7000 Dingen, mit Jacken über den Schreibtisch drüber gelegt, neben der Liege. Also ich muss dir ehrlich sagen, ist für mich absolut nicht hygienisch und ich weiß, was ein Standard
Kranken. Es gibt ja Vorschriften für Ordinationsräumlichkeiten, die wir zum Ausschauen haben, welche Ausstattung und so weiter.
Und die Nützung. Und du darfst nicht, und das war für mich keine offizielle Nützung, was da war. Das war die Wand. Kennst du das, wenn so eine weiße Wand dann schon dieses abgeschmiegelte, speckige Wand daneben hat, weil alles schwarz ist. Die Liege hat ausgeschaut, wie gesagt, der Boden, da habe ich nicht einmal
meine Tasche. Hat sie nicht so eine Papierabdeckung?
Nein, das hat es nicht dort gegeben. Ich meine, vielleicht hätte sie es noch drüber gezogen, das will ich jetzt noch gar nicht sagen, aber allein, es hat mich gegraust, muss ich dir ehrlich sagen, dass sie mir überhaupt was anschaut und vor allem, was hätte sie mir ausschauen sollen? Ganz ehrlich, sie soll mir, und dann hat sie nur dann zum Abschied mal zu mir gesagt, sie wünscht mir alles Gute und machen Sie sich nichts draus, gell? Auch ohne Kinder kann man ein schönes Leben haben. Und dann habe ich mir ihre noch angeschaut und habe mir gedacht, was? Echt?
Ich war kurz davon.
Ich habe mir wirklich gedacht, Alter, ich sitze nicht da, weil das eventuell ein Ding ist, was du sagst, eventuell könntest du keine Kinder oder schwerer Kinder kriegen. Das gibt's ja nicht so. Aber die hat sich nichts ausgekennt auf meiner Erkrankung. Die hat nicht gewusst, Entzündungswerte können erhöht sein, weil ich halt fucking Entzündungsprozesse im Körper habe. Ja. Null. Und das ist so ein Punkt, ich bin dort rausgegangen, wirklich. Und bei der Heimfahrt habe ich zwischenzeitlich wieder beim beim Schnell-Imbiss-Restaurant stehen bleiben müssen, weil mein Reizdarm, ich glaube, das war vielleicht auch der Stress, was dann noch dazu gekickt hat, bin ich dann in dem Klo gesessen und ich habe mich so geärgert über diese Frau. Mir sind die Tränen runtergekommen, weil ich mich so geärgert habe und denke immer, eigentlich bin ich viel schlagfertiger, muss man ehrlich sagen, aber ich war so perplex, dass ich
das alles nicht,
also wirklich, ich war, das hat mich traumatisiert, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber es hat mich schon beschäftigt und ich finde es eine wahnsinnige Frechheit, was eine Person sich rausnimmt, das Ganze, und von dem Ganzen, was wird, ich muss dazu sagen, ich habe eine 6-seitige Beschwerde-E-Mail geschrieben. Ich, von Anfang an, wie das
Gespräch... Hast du daheim getipselt, ja?
So nein, ich habe natürlich das ein paar Tage später gemacht, dass die Emotionen draußen sind, weil das wäre sonst nicht gut gegangen. Ja. Aber ich habe sehr wohl alles eingeschrieben und ich muss ehrlich sagen,
hast du ein Gedankenprotokoll gleich gemacht?
Habe ich gleich alles
geschickt. Die Margarita immer ihr Steckenpferd. Also wenn, sie schreibt sofort ein Gedankenprotokoll.
Naja.
Du, wenn es bei der Haussanierung ist, was nicht läuft, es gibt 100.000 Gedankenprotokolle, sie schreibt alles nicht auf.
Aber es ist voll wichtig.
Und weil sie kennt alle und sagen.
Legt euch nicht mit mir an, ich sage euch. Nein, aber ich bis dato natürlich keine Rückmeldung kriegt, das ist mir aber voll wurscht, aber ich wollte es anbringen, weil...
Ja. Wo hast du das hingeschickt dann?
An die Hauptzentrale, ans Sozialministerium, wo du quasi auch den Antrag stellst.
Okay.
Ich weiß nicht, ob sie es jemals...
Ich hätte es an die Ärztekammer geschickt.
Ja, vielleicht mache ich das noch. Ja. Es ist ja wurscht. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich so eine verbitterte Ärztin, ohne ihre Nahe zu treten zu wollen, die einfach nirgends mehr Fuß fasst und sie einfach dort denkt, naja, dann sieht sie mir in den letzten 5 Jahren noch ab und macht das. Aber was die anrichtet in dem Ganzen, muss man wirklich sagen. Und das Witzige ist, sie hat eben dann den Bescheid gekriegt und da siehst du ja so eine Auflistung, wer die wie viel gibt und so weiter. Und da gibt es ja einen Zweitbegutachter nämlich, der sich die Befunde anschaut. Das weiß ich nicht, wer das ist, das habe ich auch gar nicht mehr gegoogelt. Sie hat mir nur 30% befristet gegeben und er, der zweite, der Mann, der mich dann begutachtet hat, anfang nur von meinen Befunden her, hat mir 40% unbefristet gegeben.
Ja, arg.
Also es hängt wirklich an dieser Person,
wo du hinkommst, auf wen du triffst und das ist richtig, richtig arg.
Ja.
Und wir haben da ganz arge Unterschiede gesehen, also wirklich Patienten, wo man sagt, boah, die leiden wirklich, die haben dadurch eine ganz arge Einschränkung im Leben, in ihrer Lebensqualität und auch beruflich natürlich, die haben oft so wenig Prozent gekriegt und andere wiederum, wenn wir uns denken, das gibt's ja nicht. Was hat der dort zu dem Amtsarzt gesagt?
Ja.
Der hat dann oft 50%, wenn wir uns denken, wo kommen die 50% her?
Ja.
Was soll das sein? Und wir in der Arbeitsmedizin kennen aber die Befunde auch von den Mitarbeitern zum Beispiel. Nicht? Und wir denken uns, wie haben die das?
Haben die dann was haben die
Sinus, Cosinus ausgerechnet? Oder welchen Integralrechnung hat der gemacht, dass da die Zoll rauskommt?
Irgendwas muss da sein. Aber das war echt, das muss ich wirklich sagen. Und ich verstehe dann die Leute, die sagen, nein, ich habe so viele Geschichten gehört, dass ich jetzt auch nachher sagen kann, ich weiß halt nicht, ob ich mir das nochmal antun würde. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich erschreckend, weil es steht einem zu, wenn du eine Erkrankung hast, dass du wirklich da...
Was für das gibt es das ja.
Ja, genau. Aber so solche Personen zerstören das aber so dermaßen. Und wie gesagt, ich bin wirklich kein Sensibelchen. Aber dort habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt eine Person wäre, die sagt, ich würde es verstehen, wenn einer dort
einmal ausrastet. Jetzt komme ich nicht mit.
Wenn einer ausrastet. Also jetzt ohne irgendwie. Aber ich verstehe dann, wenn jemand dann so richtig am Ende ist. Das und dann
hätte ich gern gesehen, wie du ausrastest.
Ah, Lisa, das willst du nicht sehen. Aber ich meine nur, wenn du jetzt davon A nach B rennst und verzweifelt bist, weil die keiner zuhört, weil wenn du jetzt sagst, du kommst jetzt 3-4 Mal zu solchen Ärzte oder Ärztinnen, die dich einfach behandeln, wie als ob das letzte ist lächerlich und du hast aber so weh, irgendwann das einer dann durchdickt.
Ja.
Verstehe.
Ja.
In dem Moment, ich meine, ich bin keine gewalttätige Person. aber ich meine nur, ich kann das nachvollziehen. Also wirklich, ich bin so schockiert heimgefahren.
Du warst richtig schockiert und auch also deine Sprachnachricht, das war für mich auch richtig schockierend.
Es war
das
so wild.
Du erzählt hast,
echt. Ja. Und wie ich dort bei dem Schnellrestaurant oder am WC gesessen bin, ich schwöre dir, Lisa, ich habe mich so geärgert. Mhm. Und weil ich dann einfach wieder gesessen bin, denke ich mir, fuck, ich spiele dir das nicht vor, gnädige Dame. Echt und allein. Also diese
das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man sich denkt, man hat so weh und er tut so, als wäre es vorgespielt oder gelogen.
Ja, aber eben auch dieses Thema, Kinderlosigkeit ist keine Behinderung, habe ich googelt, dass bei dir scheiße ausschaut. Wo ich mir denke, was ist das für ein...
Das hat dann nichts zum Suchen und das finde ich, das ist unnötig, wenn man das anspricht. Und damit, weiß ich nicht...
Und sie hat keine Ahnung, was mein Weg war. Weißt du, vielleicht wäre ich da schon eine, die jetzt 7 Jahre probiert mittels
Kinder. Ja, vielleicht hättest du sowieso nie Kinderwunsch, das weiß ich nicht, sie kennt dich nicht.
Keine Ahnung.
Oder ihr hättet vielleicht schon eine Kinderwunschbehandlung hinter euch. Hätte auch können sein. Also es hätte in jede Richtung gehen können und es steht ihr nicht zu, das zu bewerten.
Nein.
Da irgendwas anzunehmen, was vielleicht
aber
sein könnte.
Es war noch ein Backpickel der zweite Satz. Also es war eher sehr wichtig.
Weißt du, was ist? Einfach das Backwinkel genommen.
Ja,
ich darf sagen, ja, nimm mich.
Ja, du hast beantragt.
Ich brauche nur das.
Geht's
wenn
nur
ich vorn parken kann, ja,
weißt du,
dann bin ich glücklich.
Weißt du, jetzt gibt es Pfand auf die ganzen Sachen. Das hole ich mir gleich aus. Das ist
eine Erweiterung.
Nein, auf jeden Fall, ich sag trotzdem noch, es ist wichtig hinzugehen. Also wenn irgendwer sich überlegt von unseren Hörerinnen und Hörern, bitte macht das trotzdem, aber habt echt ein dickes Fell, weil, und ich hoffe, dass niemand so eine Erfahrung macht.
Ja.
Aber trotzdem, es ist erschreckend und es darf absolut nicht sein, weil das ist extrem ein sensibler Bereich, weil eben, wenn einer was hat, dann geht er nicht zum Spaß dorthin.
Ja, das stimmt.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Und wie gesagt, ich habe eben die Erfahrung auch gemacht, dass einige Patientinnen dann nicht mehr hingegangen sind, obwohl sich die Situation verschlimmert hat.
Mm.
Und der war gesagt, komm, nein, das machen sie kein zweites Mal. Ja. Und es ist dann aber irgendwie mega schade, weil du fährst dann halt um diese Benefits. Nicht? Also die haben oft richtig viel Ausgaben, weil die haben jahrelang durchgehend Physiotherapie, was sie dann privat selber zahlen.
Ja.
Weil sie das auch zum Beispiel durch die Verwachsungen oder durch irgendwelche Verspannungen und so weiter, ist egal, je nachdem, was man hat, ob es was Orthopädisches ist oder was Bauchchirurgisches, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die dann richtig viel Kosten und sie können es dann halt nicht absetzen. Aber das nehmen die im Kauf, weil sie sagen, dieser Gang dorthin ist so schlimm, dass sie sagen, das
ist aber wild.
Ja, da zahle ich alle Server und
los. Was haben sie da eingesetzt für Leute, wo du echt sagst, was haben die jemals an einen Beruf gelehrt, wo sie sagen, okay.
Ich glaube, man verdient nicht ganz so gut als Amtsarzt. Und ich glaube, dass jetzt die Tätigkeiten von einem Amtsarzt, weiß ich nicht.
Da sitzen dann noch spezielle Ärzte.
Ja, ich glaube, dass das nicht so spannend ist und dass darum sind da ganz viele Stellen frei. Also ich glaube, die Amtsärzte, die es gibt, glaube ich, haben viel zum tun, wenn die anderen Bereiche mit abdecken müssen von anderen Bezirken, was vielleicht keinen finden. Also man sieht ja diese Jobinserate immer wieder, dass das offen ist. Also ich glaube, dass die eventuell, ja, für Überstunden auch haben oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem keine Ausrede, dass man Menschen so behandelt.
Nein, definitiv nicht. Also ich werde diese Frau nie wieder vergessen. Und diesen dreckigen Boden und dieses angekrammelte Zimmer und einfach das allgemeine Gefühl von diesem Haus oder von diesem Ding werde ich nie wieder vergessen.
Ja.
Muss ich wirklich sagen.
Ja. Nein, arg auf jeden Fall.
Ich hab's überlebt.
Du hast das überlebt. Was hast du dann gekriegt, wenn der eine sagt 30 und der andere 40?
Ich habe 40%. Der dürfte anscheinend einen höheren Stellwert gehabt haben, der zweite Gutachter. Okay. Weiß ich nicht. Aber ich habe dann 40% unbefristet gekriegt. Das bedeutet, ich habe einen gewissen Freibetrag eben steuerlich und habe 4 Urlaubstage dazu gekriegt. Okay. Weil ich so cool. Viel Urlaub gehe. Nein, du, es steht mir zu, aber der Freibetrag ist
das. Du hast eh die Operationen und alles Mögliche, weil man denkt, okay, weißt
du, wieso nicht? Nein, Urlaub.
Nein, aber trotzdem, es sind ja Sachen, wo du eh, was ein anderer nicht hat, weißt du, was ich meine?
Ja, nein.
Und wer will ständig einen bauchchirurgischen Eingriff haben? Also nein. Man muss das schon sehen, dass das gerechtfertigt ist.
Nein, das definitiv.
Und da sind dann 4 Tage einer die Welt, weißt du, was ich meine?
Nein, um Gottes Willen, und mir geht es gar nicht um...
Wir seien dir vergund.
Danke. Ich verbring's mit dir, die vielen Tage.
Fahren wir wieder mit dem Zug wohin.
Ich suche mir uns. Prag wäre nicht so schlecht, habe ich gehört.
Ja, schauen wir mal. Fahren wir durch Gier durch.
Wir machen den Weg. Wurscht, wo wir hinfahren, über Gier geht's. Kennen Sie natürlich die Leute nur aus, wenn Sie unsere Folge von Bundelbett
gehört haben. Ja, chronische Hörer wissen. Wo wir in Gier waren.
Genau. Ab Folge 7 sind es eh chronische Hörer, weil 6 Monate,
ja,
sagt man.
Ja, das stimmt. Aber wir machen ja wöchentlich.
Ah ja.
Also das ist sonst, ja.
Das geht sich noch nicht
das
aus.
Das geht sich noch nicht aus.
Wir bemühen uns.
Ja, jetzt haben wir quasi diese begünstigte Behinderung-Geschichte erklärt.
Abgehakt.
Das war
eine Therapiestunde für mich.
Das war eine kleine Therapiesitzung. Eigentlich haben wir uns noch gedacht, das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Ja.
Und das passt ja irgendwie dazu, weil es natürlich, ich meine, der hat jetzt nicht gewusst, dass du Pflegekraft bist, oder hat sie das gewusst?
Wohl, aber es war ja wurscht. Also es war...
Ja, ich meine, es sollte jetzt eh keinen Unterschied machen im Prinzip, aber oft finde ich schon, dass man dann anders miteinander redet, wenn man weiß, okay, die versteht vielleicht auch Fachbegriffe. Oder ist
ich bin auf Fachbegriffe umgekaut, aber sie jetzt, glaube ich, nicht checkt.
Sie hat es nicht war immer wieder vor, muss ich sagen.
Also, das war sehr einseitig, das Ganze, muss ich sagen. Ich habe es dabei belassen, muss ich ehrlich sagen.
Nee, es kommt immer wieder vor. Wobei ich schon sagen muss, also ich finde, wenn man einen Gesundheitsberuf hat, so wie ich zum Beispiel beim zweiten Kaiserschnitt dann stationär war, und ich habe mich vorgenommen, ich bin am Freitag war eben die Operation, und ich habe gesagt, ich gehe am Montag wieder heim. Das war von Anfang an mein Ziel. Und ich habe am Montag in der Früh dann gesagt bei der Visite, ich möchte heute heimgehen. Weil beim Baby war alles in Ordnung. Ich habe gewusst, okay, daheim ist einfach besser. Viel schöner noch, auch wenn die Zimmerkollegen ganz lieb waren und auch das Team dort auf Station. Aber man kann sich einfach daheim richtig gut erholen. Mhm. Und ich habe mich einfach auch gefreut auf daheim. Ja. Und dann hat der Arzt zuerst gesagt, wissen Sie aber, Ihre Entzündungswerte sind ganz hoch. Ihr Entzündungswert ist bei 40. So hat er mit mir geredet, gell? Dann habe ich angeschaut und gesagt, welcher? Weil ich meine, wenn sie die Leukos sind, dann habe ich nur mehr 40.
Schlecht.
Die nächste Station, die Onko, oder wie schauen wir aus? Ja? Dann hat er gesagt, das CAB. Dann habe ich gesagt, ja, was denn? 40. Ich war von der Chirurgie.
Da ist 40.
Alles unter 100, bist gesund. Ja.
Eigentlich schon.
Von dem her hat er gesagt, ja, nein, sie kennen sich ein bisschen aus. Dann habe ich gesagt, ja, was soll sein, wenn es mit daheim nicht gut geht,
kommst du
dann
wieder.
Komm ich ja eh wieder.
Gehst zum Hausarzt, zum Blutkontrolle.
Genau, ich habe gesagt, ich mache dann einfach bei meiner Hausärztin, der ist eh voll super, den mag ich total gerne. Dann habe ich gesagt, okay, einfach hin, mach einmal eine Kontrolle, schauen wir das alles an und fertig. Dann hat er gesagt, okay, ja, passt, nein, sie wissen eh Bescheid. Und dann, ich weiß nicht, ob er sonst jemanden heimlassen hätte, weil ich habe gesehen, mein Eisen war dann auch recht niedrig, aber er hat mir einfach auf die E-Card im Nachhinein noch schnell das verschrieben. Aber ich war bei einer Apotheke und habe dann gesehen, er hat nicht nur Schmerzmittel auf der Down, sondern auch fürs Eisenpräparat. Und ja, es hat dann eh gepasst. Ich bin einfach zu meiner Hausärztin. Da waren die Leukos im Normbereich und das CRB wirklich hoch. Dann hat der wieder fast einen Herzinfarkt gekriegt. Dann habe ich zu der wieder gesagt, nein, es passt alles. Es hängt nur noch. Ja. Aber es hat sich dann alles geregelt. Also es war kein Schon, dass ich angegangen bin. Für keinen.
Aber die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist extrem wichtiger. Egal, in was für einem Bereich du schaust, ob es jetzt dafür zum Wohle des Patienten soll es meistens hoffentlich funktionieren oder gehen.
Und aber, auch für die Arbeitsatmosphäre, für das gesamte Team.
Genau.
Und ich muss sagen, ich habe in der Ausbildung ein Praktikum gehabt auf einer Palliativstation und da war das so ein tolles Team, also auch zwischen Pflegekräfte und Ärzte, die haben einfach auf Augenhöhe und sehr wertschätzend und sehr respektvoll miteinander gearbeitet. Mhm. Haben wir so Fallbesprechungen gemacht, auch mit den Patienten. Also zuerst einmal nur wirklich die Gesundheitsberufe alle, also auch die Therapeuten und so weiter. Dann hat man den Patienten und gegebenenfalls auch Angehörige dazu geholt und hat das besprochen im weiteren Verlauf. Also richtig top. Und das war für mich dann immer so der Ist- und der Sollzustand, wie es sein, wie es er gern hätte, dass es abläuft,
ja,
bei meinem Arbeitsplatz, wo ich dann bin. Und ich habe dann angefangen eben auf einer chirurgischen Station und dann war es dort mit den Ärzten aber komplett anders.
Ja.
Das war fast ein bisschen wie ein Kulturschock, muss ich sagen. Gell?
Ja.
Und das hat dann schon ein bisschen gebraucht, bis man diese Lanzen, diese hierarchischen Lanzen ein bisschen aufbricht.
Mhm.
Weil die, weiß ich nicht, oft wirklich so die ältere Generation schon noch glaubt, dass den Kaffee serviert kriegen. Im Stützpunkt.
Ja.
Wo man denkt, na, du darfst gerne von unserer Kaffeemaschine, weil ja auf die Pflege einen Kaffee und alles kauft.
Ja.
Ja. Darf sie natürlich einen Kaffee gerne nehmen. Aber wir servieren doch nicht einen Stützpunkt ein, aber das waren die zum Teil gewohnt.
Ja. Und manche haben es auch gemacht, muss man dazu sagen.
Es war damals auch so zum Beispiel, dass die Pflege nicht Pause gegangen ist, wenn die Ärzte gerade im Sozialstützpunkt gesessen sind. Und die waren dann ganz geschockt, weil ich und eine andere Kollegin, uns war das immer wurscht, wir haben beide gerade ziemlich gleichzeitig dort angefangen und wir haben gesagt, naja, der Sozialstützpunkt ist für alle da und wir setzen uns da jetzt auch ein. Und es war nie ein Problem, also es war etwas, was wirklich die Pflege, wo wir uns selber limitieren und das kommt gar nicht von den Ärzten oder von anderen Kollegen. Und ich habe das jetzt auch gesehen im arbeitsmedizinischen Bereich, weil da ist die Pflege noch recht neu dabei, sage ich jetzt einmal. Und dann war ein Kongress und die haben da unterschiedliche Workshops angeboten, einerseits für Pflegekräfte und medizinisch-technische Dienste, dann da eigene Ärzte-Workshops und dann hat es neben dem normalen Kongressprogramm zusätzlich auch noch so Betriebsführungen gegeben. Und ich habe mich dann halt angemeldet und habe dann so bei dem Pflegeworkshop mit den anderen geredet, habe gesagt, hey, wo geht's ihr hin, bei welcher Betriebsführung, ist da wer dabei bei der anderen Führung, wo ihr dabei bin? Und sie schauen mich dann so an und sagen, hä, die Führungen sind doch nur für die Ärzte. Und ich denke mir, das ist doch nirgends dabei gestanden. Das ist sicher nur für Ärzte, haben dann alle gesagt. Und ich war dann mega verunsichert.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, weil bei der Anmeldung, die hätten mir dann geschrieben und gesagt, Entschuldigung, Sie können sich da nicht anmelden. Das ist jetzt wirklich für ärztliches Personal gedacht. Hat keiner was gesagt. Und ich war dort dann dabei, war die einzige Pflegekraft.
Ja.
Und es hat nie wer was gesagt. Und das war nicht nur für Ärzte. Das ist komplett wurscht. Ja. Aber sie haben sofort gedacht, das ist nur für Ärzte, weil nicht dabei gestanden ist, Pflegekräfte auch, oder ich weiß es nicht.
Pflegekräfte. Für alle.
Nein, aber sie haben, das ist, ich finde das arg, weil wir glauben dann immer, nein, das dürfen wir nicht und da müssen wir aufpassen oder das ist nur für Ärzte oder keine Ahnung was. Wieso?
Ja, schwierig.
Das limitieren wir uns oft selber und tun wirklich so, als wären wir, los wir uns unterbuttern oder als wären wir so schlechter gestellt. Ja. Wir stellen uns selber schlechter. Mhm. Weil wieso sollte ich bei einer Betriebsführung nicht mitgehen?
Ja,
weil die sagen, ein Betrieb her, es geht ja um Arbeitsmedizin, also die sagen, okay, was haben wir da für Sicherheitsstandard, bla bla bla, ist ja wurscht. Und das ist ja egal, ob das jetzt ein Arzt hat oder Pflegekraft, das ist ja voll wurscht.
Ja, und im Umkehrschluss, wenn es dann voll gut funktioniert, wenn ich jetzt auf so eine Notfallsituation denke, das ist der schönste Notfall. Ich meine, Notfall ist nie gut, aber von unserer Sicht gesehen der schönste und angenehmste Notfall, wenn du ohne Reden mit verschiedenen Berufsgruppen, die dort zusammentreffen,
einfach das, wie geschmeidig ob ich funktioniert. Genau. Jeder weiß, was er zum Tun hat, jeder wertschätzt sie gegenseitig.
Und du kennst die dann ja, wenn du lang zusammenarbeitest, schon gut. Also du siehst schon, aha, was der braucht das oder das. Aber die Verbandswechsel weißt, wie macht er das gern oder keine Ahnung was.
Genau.
Und dann arbeitest du ja richtig gut zusammen. Und du weißt, wie macht der dann einen Kostaufbau bei seinen Patienten. Das ist ja wurscht.
Richtig.
Du kennst sie dann einfach und du weißt dann, dass es richtig gut zusammenarbeitet.
Richtig. Also wenn ich denke, Ambulanzbetrieb, wo man einfach 12 Stunden mit einem gleichen Arzt oder mit 2 Ärzten einfach zig Patienten abgefertigt oder untersucht haben. Und wenn das einfach angenehm zum Arbeiten ist, auf Augenhöhe, wo man sich echt sagt, hey cool, und auch danke dafür hört, wenn man mal ein paar Dinge im Arztbrief vorschreibt oder die Textbausteine richtig ausgesucht, was halt passend sind, wo man sagt, cool, und wenn das dann nicht funktioniert und einer glaubt, ich bin was Besseres, wer auch immer, von was für einer Seite auch immer, ist es mühsam und für den Patienten
komplett mühsam.
Überhaupt nicht gut. Und ich denke auch, wenn ich so denke, in verschiedenen Bereichen, wo dann auch zum Beispiel ein Ergo, ein Physio dabei hat, wo du wirklich sagst, verschiedene Erkrankungen, wo du jetzt da denkst, psychiatrische Erkrankungen zum Beispiel, wo Patienten die Therapeuten manipulieren und schauen, dass das Krankheitsbild ist und wo dann einfach ganz, ganz wichtig ist, dass es interdisziplinär jeder an der gleichen Schnur zieht und nicht jeder so schaut.
Und dass das auch besprochen wird, weil jeder weiß dann so ein Bastelstück und das kann man dann zusammensetzen.
Genau. Und da gibt es schon diese interdisziplinären Besprechungen, das was wirklich cool ist oder auch, wo du einfach sagst, da ist es extrem wichtig, dass das funktioniert. Und in manchen Bereichen, wo du einfach Fallsitzungen hast, wo eben die Physio oder die Ergo sagt, hey, bei dem frisch Operierten oder bei dem läuft das gut und da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, wo wir, wenn eine Übergabe von diesen Bereichen auf die Pflege funktioniert, weil ein Ergo-Physio ist am Wochenende nicht da. Wer macht es denn am Wochenende?
Ja,
die Pflege wird es machen.
Ja,
und wenn das auch gut funktioniert und eben so wie du sagst, Kostaufbau, naja, wer macht es denn?
Ja, wer hat das im Überblick? Ja, das ist... Man muss halt schon sagen, die Pflege ist sind meistens die Personen, die am Patienten am nächsten sind. Die sehen gleich einmal, wird der besser oder verschlechtert sich der AZ, der Allgemeinzustand. Also du bist immer der Erste neben dem Patienten und kannst sofort alarmieren, wenn es notwendig ist.
Ja, und ich finde es auch zum Beispiel, wenn du als Patient in eine Arztpraxis gehst, wo du sagst, okay, du hast dann so der Arzt oder der Hausarzt oder die Hausärztin und dann hat er eben Assistentin, was für eine Ausbildung auch immer oder Sekretärin. Und da finde ich es auch wichtig, dass die einfach auf Augenhöhe zusammenarbeiten, wer was macht und du merkst sofort, wenn es nicht gut rennt.
Ja.
Sofort als Patient merkst du das, wo du sagst, na hoppala,
da hat's was.
Da weiß der eine nicht da was andere. Oder der, ja genau, es ist so.
Hast du schon mal eine Arztanordnung abgelehnt?
Ja. Aber... Das muss man auch dazu sagen, das ist eine ganz, ganz eine junge Ärztin gewesen. Also abgelehnt, ich habe sie hinterfragt, wo ich dann sage, bist du sicher, dass du das, das machen willst?
Jetzt nochmal nach, Entschuldigung, bitte, wie
haben sie das? Jetzt nicht in dem Sinn, dass ich sage, nein, ich mache das nicht, weil das interessiert mich nicht, sondern eher mehr.
Das wäre geil. Nein, interessiert mich auch nicht. Du, morgen eventuell die Zeit, gell, aber heute.
Aber noch, wenn die Stimmung war. Aber eher mehr so ein bisschen hinterfragen.
Ich bin halt nicht in Stimmung.
Aber ich finde, auch das macht eine gute Zusammenarbeit aus, dass eben die das annimmt von einer Pflege, eine Ärztin, dass sie sagt,
Nein, ist mir wurscht, ob sie es annimmt oder nicht, weil dann muss sie halt ihr Antibiotikum selber anhängen.
Oder mal so hinterfragt, nur wie am 20. Tag das Antibiotikum, schreiben wir es wirklich noch weiter?
Hallo?
Genau. Ah ja, hoppala.
Ist das aktuell, oder?
Genau. Also, wirklich abgelehnt, ja. In der Hinsicht schon, aber eher mehr hinterfragen und nicht abgelehnt.
Okay.
Hast es du halt schon gemacht?
Ja. Schon.
Aber du hast gesagt, tue ich nicht.
Ja, ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Nein, es ist darum gegangen, dass eine Patientin einen oberflächlichen Abszess gehabt hat, bei einer OB-Wunde. Und die hat unglaublich Schmerzen gehabt. Und sie hat eigentlich alles schon ausgeschöpft von ihrer Schmerzmedikation und auch von der Bedarfsmedikation. Und der Arzt hat sich gedacht, ja, ich mache das da gleich im Zimmer, was der den aufmacht, ein bisschen.
Ah.
Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht im Zimmer. Ich bin ja nicht die OP-Pflege. Und ich kann mit der Bett gerne steril abdecken. Der hat davor drin gegessen in dem Bett. Und wenn das eh schon entzündet ist, wenn da eh schon ein Abszess ist,
und
wenn der eh schon so weh hat,
ich
habe gesagt, was soll ich ihr dann noch bitte anhängen? Ja, und ich habe da keinen Monitor und nichts. Und das war eher eine junge, zarte Patientin. Ich meine, da schießt ja nicht alles rein und hofft, dass was ich, dass es eh vertrocknet oder keine Ahnung. Ich finde, man kann das ja
in einem LKH.
Man kann das ja in einem LKH, wenn man so viele Möglichkeiten hat.
Anders machen.
Ich wollte einfach, dass er es im Eingriffsraum macht. Ja. Und auch die Patientin hat gesagt, sie hat mega Angst und sie hätte gern, ja, vielleicht sogar eine Sedierung oder ist ja wurscht, was, sie hat unglaublich weh. Und ich habe gesagt, nein, das machen wir sicher nicht im Zimmer, weil er gesagt hat, ja, wir sollen dann beide sterile Handschuhe anziehen. Sag ich, wieso brauche ich sterile Handschuhe dabei? Ja, bin musst, ich da Assistenzarzt oder bin ich aufgestiegen oder was? Ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Mhm. Und er hat gesagt, ja, nein, er hätte es uns im Eingriffsraum gemacht und auch mit Anästhesie, aber es hat keine Zeit. Dann habe ich die Anästhesisten angerufen, habe gesagt, habt ihr keine Zeit? Und dann habe ich gesagt, ist nichts los, doch. Und dann habe ich gewusst, der forscht mich. Und dann habe ich erst recht gesagt, nein, mache ich nicht. Also ich mache es nicht. Er hat gesagt, er kann natürlich jemand anders fragen. Mhm. Er ist dann allein mit dem Verbandswagen hinten reingefahren.
Oh, weh.
Hat gedacht, vielleicht ein paar mehr kommen, aber ich bin nicht gekommen. Dann ist er wieder rausgekommen mit dem Verbandswagen, weil er kennt sie nicht aus. Er kann ja allein nein, das nicht machen. Das
funktioniert nicht,
nein. Nein, und sie finden ja nichts. Also ich habe gewusst, auch wenn wir jetzt den Verbandswagen mit haben, er wird nichts machen können, weil sie
er hat ja sterile Handschuhe.
Erstens braucht er sterile Handschuhe und er findet das Material ja nicht dann im Verbandswagen, weil es ist ja sonst alles schön hergerichtet, ja, wenn wir einen Verbandswechsel machen, weil die Pflege richtet ja alles super schön her. Es ist dann alles da für sie. Und wenn sie es dann selber nehmen müssen, ist es schwierig.
Ja.
Ja, und wir haben das dann ausgeredet, er hat das dann im Eingriffsraum gemacht und die Patientin war mega dankbar, dass das unten passiert ist. Also wir haben natürlich nicht vor ihrer das ausgeredet, weil das mache ich nicht, dass ich vor einem Patienten streiten gehe. Mhm. Und wir haben auch nicht gestritten, ich habe einfach gesagt, nein, das mache ich da nicht. Für mich ergibt das keinen Sinn, dass wir das da jetzt machen, den Eingriff, ja. Wir machen keinen Eingriff im Patientenzimmer. Was tue ich mit den anderen Patienten? Stell dir einfach ein paar Paravans auf oder wie? Und
nein, ich weiß nicht.
Nein, für mich hat es einfach keinen Sinn ergeben.
Und
dadurch, dass sie eh so weh gehabt hat, ich verstehe es nicht, wie man das dann, ja.
Nein, da muss man, glaube ich, auch, ich weiß schon, es hat ja irgendein Fall bei mir einmal gegeben, wo ich auch sowas gesagt habe, bei mir sicher nicht, das mache ich nicht. Aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, um was da ganz genau gegangen
ist. Ja, und auch da gerade so junge Assistenzärzte, die so frisch von der Uni kommen und dann die Facharztausbildungen beginnen, die glauben oft auch, sie streifen sich den weißen Mantel über und jetzt geht's voll ab.
Ja.
Und dabei haben sie aber null Praxiserfahrung.
Ja.
Und da, die sind oft richtig ungut und da muss ich schon sagen, also das lasse ich mir auch nicht bitten.
Nicht mit mir.
Nein, der schule dann einmal ein.
Ja.
Also, der schule einmal ein, dann musst du mal die Antibiosen selber auflösen. Gell? Dann ist er einmal von oben bis unten komplett voll mit dem Pulver.
Und dann
sage ich, was in einem Notfall, musst du das ja auch vielleicht machen. Ja. Musst da die Ampullen aufziehen, weil jetzt ist immer alles fertig gerichtet schon.
Ja, ich bin
richtig immer, fertig ist alles schon gerichtet. Ja,
ich bin auch immer so eine. Und dann pfeife ich es immer so zurück, wenn du noch Blutabnahmen, das Tablett umwichsen in den Stützpunkt.
Alter.
Und dann sind die ganzen Nadeln und alles.
Ist eh schon das Bett komplett voll
auf den Stützpunkt. Und dann pfeife ich es mir zurück, sage ich, Entschuldigung, ich soll jetzt dein Ding wegräumen, vor allem, es gibt einen stichfesten Behälter, ich mich da jetzt stechen lassen mit dem Zeigwerk? Sicher nicht, nur weil du ein Arzt bist oder sonst irgendwas.
Nein, der kann sein Schaß ja wohl wegräumen, es dauert genau 30 Sekunden länger.
Genau,
ja,
genau.
Dass ich das da reinschmeißt und dass ich ein Fetzel nehme und das Tablett abwischt, das dauert nicht lang.
Die Schneid dann, kauft man denen Jungen, glaube ich, sofort.
Nein, und jeder Lehrbuhr lernt das, dass man eine Vorbereitungszeit hat, da richte ich mein Material her, dann mache ich meine Arbeit und dann muss ich es wieder wegkramen. Und dann schaffen es die akademischen Kollegen ja wohl auch, dass das so machen.
Ja.
Und ich muss sagen, die Jungen, wenn man mit denen redet, die machen das ja.
Nein,
und sie wollen das ja lernen. Die wollen ja lernen. Dankbar. Okay, wir lernen, weil die kommen ja, früher hat es ja diese Flaschelzüge gegeben, wo die Assistenzärzte oder die Turnusärzte herumgegangen sind und das noch gemacht haben, das fällt jetzt zum Teil weg.
Ein Arzt kann keine Blutabnahme mehr machen.
Nein, das macht jetzt alles die Pflege. Das oder auch so wie die Infusionen auflösen oder so, das wissen die gar nicht. Wo stecke ich zuerst wie eine Zunge und was weiß ich.
Ja, ja, ja.
Schwenken, schütteln, gerührt, wie ist das, ist wie beim James Bond oder wie da.
Nein, ist aber so. Und sie kommen jetzt zu uns und sagen, dürfen wir in der Früh dabei sein, wenn ihr die Blutabnahmen macht, dass wir das lernen. Ja. Es wird, also die Zeiten ändern sich.
Und sie werden aber auch oft so eingeschupft, das muss ich schon sagen. Also viele kennen da ja nichts dafür, von den Turnusärzten oder auch von den Assistenzärzten. Weil die kommen am ersten Tag, kriegen ihren Mantel, kriegen ein Diensthandy und dann heißt es, los geht's. Du bist dort eindeutig. Und dann geht der Visite, kennt die Leute nicht, weiß nicht, was abgeht, was üblich ist und steht aber dort und muss Entscheidungen treffen und hat die Verantwortung, das muss man schon sagen. Ja, das ist arg.
Ich bin neben einer gesessen, also gerade im Büro gestanden bei den Sekretärinnen. Die hat Turnus, glaube ich, Ärztin, gerade, wie du sagst, ihren Mantel bekommen, ihr Freezer, wie sie es in die Hand genommen hat, dann hat es geleitet.
Wer kennt die Nummer, frage ich mich da.
das ist immer dieses Du, das war das Handy, was weitergegangen ist. Und sie dann so, ja, hallo, und hin und her. Und dann sagt sie, Entschuldigung, wo muss ich hinkommen? Und dann hat irgendwo, ich weiß, irgendwas ist gegangen. Und dann sagt sie, ich weiß nicht einmal, wo das Klo ist. Und dann weiß ich nicht einmal, wo ich hin muss. Sie hat mich echt laut an. Und dann habe ich...
Die sind richtig arm.
Ja, und dann habe ich gesagt, richtig arm, wo das Klo ist und wo die Station ist. Ich meine, es... Nein, ist ein Arm, aber sie ist gerade einen Mantel, hat sie auch gesagt, nicht einmal einen
und geht los.
Und nein. Das ist schon Gemma. Ja. Es ist, nein, sie sind arm, brauchen nichts rennen.
Dann werden sie oft eindeutig auch bei den Verbandswechsel, also wir haben ja oft so Drainagen zum Entfernen gehabt, auch fast Struma-Patienten, das heißt, die haben da im Halsbereich einfach diese Drainage, das kleine Mannwerk. Und das ist mit so einer chirurgischen Einzelknopfnaht befestigt, das du mit einem Skalpell aufmachst. Das heißt, du musst mit dem Skalpell zum Hals zu und diese Naht lösen. Und der hat gerissen, die Ärztin, dass die Patientin immer weiter zurückgegangen ist, bis sie beim Bett hinten schon angestanden ist bei der Lene. Und sie gesagt hat, wie oft haben sie das schon gemacht? Weil der hat so hergefetzt.
Gar nicht.
Beide haben voll Angst dann gehabt, die Patientin und die Ärztin. Die haben wir richtig gemerkt.
Ja, ich schneide auf.
Mir hat der Oberarzt mich geschickt und gesagt, gehst du mit, bitte mit ihr? Das hat es noch nie gemacht. Glaub ich. Er hat leider keine Zeit, weil er muss im OP. Und dass jemand dabei ist, der halt das schon öfter gemacht hat.
Ja.
Und ja, ich habe gesagt, soll ich es fortschauen einmal?
Schwierig, ja. Gell? Es ist wirklich schwierig. Aber wenn ich auch wirklich da, manche sind eh sehr dankbar, gell? Also die jungen
Ärzte. Die meisten sind richtig dankbar.
Und manche, was die, wenn sie dann kommen und sagen, na bitte kaufst du mir den und den Zettel aus. Ich sage, was ist denn das? Und sagt er, ja, ärztliches Aufklärungsblatt. Sage ich, richtig, ärztliches Aufklärungsblatt. Ich sage, ich druck dir den Zettel nicht aus. Du hast genauso einen Einstieg in den Computer. Nein, weil die so, weißt du, wenn die so hinkommen, so, eh selbstverständlich, die Pflege macht mir eh alles, die kaufe ich gleich einmal die Schneide ab und so. Mm. So nicht mit uns.
Wenn na, der sitzt im Stützpunkt hin und wartet und ja, sagt, die Labore schaut jetzt durch.
Ja. Ja.
Geh zu mir zum Visitenwagen, nimm außer deine Leute und schaust da an.
Ja.
Ist sie eingeordnet dort?
Ja, es... Und vor allem...
Aber viele können sie ja beim Laptop schon mal nicht einloggen.
Nein, sie wissen nicht einmal das Kennwort.
Das Kennwort nicht. Ja. Sie wissen das eigene Kennwort nicht. Nein, und da muss ich sagen, also auch wenn es nicht so technikaffin sind, manche, da müssen sie trotzdem mit der Zeit gehen. Da bin ich nicht dafür da, dass ich das ausgleiche.
Nein,
tut mir leid. Da wollen sie Robotik im OP haben und... Sie nicht einloggen am Laptop. Ich meine, da frage ich mich schon, lass sie mit einem von dem operieren.
Ein komisches Fenster. Sag ich, es ist ein Update macht der Computer. Nein, ey, aber wir wollen sie ja nicht schlecht reden, unsere jungen Kollegen, weil wir müssen ja
in der Zeit. Na, das wären für mich die Alten jetzt gewesen.
Da wären sie auch Junge. Also, es ist eine Überschneidung von
Überschneidung.
Aber unterm Strich ist es definitiv wichtiger, interdisziplinärer Zusammenarbeit, dass man einfach weiß, okay, um was geht's. Und vor allem, man muss ehrlich sagen, da gibt so viele Unterschiede. Also Facharzt oder Physiotherapeut, Ergotherapeut ist nicht gleich Facharzt oder Ergotherapeut oder Physiotherapeut. Also da gibt's qualitätsmäßiger Wahnsinn.
Qualitätsunterschiede.
Ist so.
Aber es ist in der Pflege, glaube ich, auch so.
Na sicher.
Also das gibt's überall. Und ja.
Es ist auch in der Reinigungskraft, es zieht sich alles durch. Die eine, die einfach nur so umgewischt, dass man sieht, okay, ist ja der
Bild. Bei einem Fetzen hat und mit dem fängt sie beim Isolationszimmer an, was nicht mehr gehen muss. Und dann geht sie durch die anderen.
Und nicht, dass sie das andere
Schluss macht. Und du kommst aus, sie komplett anzogen aus dem Zimmer und denkst, sie hat jetzt den gleichen Fetzen und wischt jede Tierschnur ab damit.
Qualitätsunterschied, Lisa. Und manche machen das wirklich sehr gewissenhaft. Aber wie gesagt, es ist in der Pflege ganz genauso. Es sind bei unseren Auszubildenden auch bei unseren Pflegern Auszubildenden, oder?
Es ist da ja so gar nicht, wo ich mir gedacht habe, bitte, was ist jetzt überhaupt los?
Es zieht sich alles durch.
Nein, der eine hat so langsam gearbeitet, das habe ich meinen Laptop nie mehr gesehen. Also sie war da dran zum Blutdruck messen oder Vitalfunktionen messen bei den Patienten. Und der hat das Kastel so langsam aufgemacht, wo das Blutdruckmessgerät drin liegt, gell? Ich habe gedacht, der schläft ein dabei.
Ja.
Nein, ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten und gesagt, du, wir arbeiten nicht im Schlaflabor. Bitte. Der hat das so langsam dann, der ist mit nichts fertig geworden.
Ja.
War nur Motivation da, dass sie das, dass man sagt, zack, zack, das erledigt.
Ja, also da gibt's wahnsinnige Unterschiede.
Der war so langsam, ich weiß nicht warum, aber der hat einfach so, nicht, dass du sagst, das war irgendwie beeinträchtigt, sondern der hat einfach nur Motivation gehabt.
Ja.
Na, und dann ist sie ja gekommen, da war sie, da habe ich im Stützpunkt gerade dokumentiert, kommt sie voll langsam daher und dann sagt sie, Entschuldigung, ich habe da eine Frage. Die eine Patientin da hinten, da, der hat sich den ZVK gerade rausgerissen. Sag ich, was? Was denn? Das blutet ja voll viel, wenn es den zentralen Venenkatheter hat, das sich umverzogen. Ich meine, hallo. Du musst dir dann am Sonntag so einen kleinen Auffilegen und so weiter, wenn du ihn siehst. Sie geht aus, sie aus dem Zimmer, lässt die Patientin allein, kommt voll langsam her. Ich schreibe dann, erwartet sie, Entschuldigung, was du so das glaubst.
Nicht,
das
ist nichts. Kann nicht, ich jetzt gerade nicht sagen. Ah, okay.
Ja, genau. Wartet sie noch. Nicht, dass du dann sagst, es ist eine Hektik oder sie leitet an und macht einen Druckverband schon mal oder irgendwas. Weißt du, irgendwas. Sagst irgendwas, die Blutung stoppen oder so.
Die raucht nein,
sie geht aus. Sie geht einmal aus. Die Patientin haltet selber drauf. Und mit einer Seelenruhe, dass du denkst, ich frage jetzt, ob es noch eine Suppe gibt für irgendwen oder so. Gell?
Ja.
Na, und dabei bitte... Siehst du den ZVK, da frage ich mich halt, ob der das nicht checkt, dass das, ja.
Ja,
da kann man. Da was tun muss. Nein, das, aber nein. Da gibt es echt lustige. Ich meine, also, lustig, es ist der Patientin nichts passiert. Ich bin dann eh gegangen, nachdem sie gesagt hat, der hat sich dann selber gezogen. Bin ich dann nicht gleich schauen gegangen, aber ich war dann so geschockt, weil ich gedacht habe, die ist dann mit der Seelenruhe ausgespaziert. Der blutet es außer und der denkt sich nichts dabei, der geht weg. Der geht dann auch weg vom Patienten. Mhm. Ah, der blutet. Na, du geh. Das ist mir jetzt zu viel. Habe ich aber auch schon bei Ärzten gehabt, bei einer Reanimation.
Ja, das ist.
Weil die Chirurgen ist, zum Teil, die reanimieren nicht gern. Da kann sein, dass dann ein Lift hörst, Ding. Und oder der fährt.
Ja.
Ja. Oder einer hat bei einer Reanimation einfach den Beatmungsbeutel dann weggeschmissen. So, Gott sei Dank haben wir das jetzt da geschafft, weil es war dann erst Anästhesie-Notfall immer da. Der hat sich so gefreut, dass die eingetroffen sind, dass die da das Kommando übernommen haben. Und also er hat so dann erst jetzt da fertig, weil jetzt sind die da. Da ist die Last, das hast du richtig gesehen, wie bei dem die Last abfällt. Und er war schon in der Decke. Und ich denke mir nur als Pflegekraft, kannst du das nicht, da kannst du einfach wegmarschieren und sagen, ja, ich werde das schon machen.
Ich bin Mittagspause gekommen.
Du musst den Patienten dann, je nachdem, ob er dann auf Intensiv ist oder nicht, und du musst vor allem einen Notfallwagen und so ja auch
aufrüsten.
Du musst eine Übergabe machen auf der Intensiv. Musst eventuell die Patientenkurven und alles mit, aber, und weiß nicht, du hast noch voll viel Sachen zum tun, und der haut den Beatmungsbeutel weg und macht sich einen Kaffee.
Ja.
Und das war so geil, weil die Anästhesistin ist gekommen und hat gesagt, ja, bitte Übergabe zu ihm, zum Chirurgen. Und er schaut mir und sagt, Lisa, Übergabe. Weil ich mir denke, hallo. Sie wollte ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch, glaube ich.
War ihm wurscht, er wollte einen Kaffee.
Er war durstig. Was soll er machen, wenn er so durstig war?
Ja, also, ich glaube, da gibt es unendlich viele Geschichten.
Es gibt wirklich alle Geschichten. Aber im Großteil, finde ich, funktioniert es sehr gut. Ich glaube, wir dürfen uns selber nicht immer so aufstellen.
Nein.
Weil wir kennen auch was und wir sind eine eigene Berufsgruppe, eine eigene Profession. Und es gibt, was vielleicht auch viele, die jetzt nicht aus der Pflege sind, nicht wissen, dass es auch Pflegediagnosen gibt. Also man kennt ja die medizinischen Diagnosen, das ist jedem klar. Aber es gibt genauso Pflegediagnosen, die wir stellen, und wir haben genauso unseren Pflegeprozess, und es ist genauso wichtig. Und was für mich immer Unding war in dem Zusammenhang, war zum Beispiel die Einschätzung vom Pflegegeld.
Aber das ist, glaube ich, ein Riesenthema, da könnte man auf eigene was so wir alles dokumentieren, was ganz vielen gar nicht bewusst ist, und eben diese Einschätzung, auf was man achtet. Mhm.
Ihr könnt uns ja schreiben, ob euch das interessiert.
Ja, genau.
Weil dann nehmen wir das auf. In unsere Notizen.
Machen wir wieder eine Bauarbeitenpräsentation. Machen wir
ein paar Folien.
Ja.
In dem Sinn, ich glaube.
Das war's.
Das war's für heute.
Ich glaube, wir.
Lass uns bleiben.
Wir schwafeln euch die Ohren länger vor. Wir lassen uns bleiben.
Bleibt gesund
und wir hören uns.